SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. Neue Front gegen Russland. Die EU und 17 andere Länder wollen die sogenannte Europäische Politische Gemeinschaft gründen. Aber mit welchem Ziel? Unser EU-Korrespondent erklärt es gleich. Eine Pipeline von Spanien nach Deutschland. Der Kanzler und der spanische Ministerpräsident einigen sich auf ein 200 Milliarden Euro teures Projekt. Und politische Folgen der Flut. Soll der Innenminister gehen oder bleiben? Die Opposition will weiterhin Lewens Rücktritt, die AfD ein Misstrauensvotum und eine Sondersitzung des Landtags. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen in Mainz. Die Europäische Union. Da gibt es die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, diverse Gerichte, den Europarat, alles schon mal gehört. Aber die Europäische Politische Gemeinschaft, die ist tatsächlich neu. Heute findet dazu ein Gründungsgipfel in Prag statt mit mehr als 40 Staats- und Regierungschefs. Das Ganze geht auf eine Idee von Frankreichs Präsident Macron zurück und es geht um eine Zusammenarbeit der Europäischen Union mit anderen Ländern. Darüber spreche ich mit Stefan Überbach, er ist unser EU-Korrespondent und beobachtet den Gipfel für uns. 17 mehr oder weniger befreundete Staaten sind eingeladen, kleinere wie zum Beispiel Albanien, aber auch die Türkei und Großbritannien. Eigentlich geht ja der Trend eher zur Abspaltung, siehe Brexit. Warum pumpt die Europäische Union sich jetzt so auf?
Ich würde es vielleicht mal so sagen, die EU versucht mit der unmittelbaren Nachbarschaft intensiver ins Gespräch zu kommen, die Zusammenarbeit zu verbessern, mehr Austausch möglich zu machen mit Staaten, die sich zum europäischen Wertefundament bekennen. So hat es jedenfalls Frankreichs Präsident Macron gesagt. Er ist ja Erfinder dieses Treffens im XXL-Format. Sie haben es angesprochen. Es sind heute also viele Länder dabei, die schon sehr enge Partner sind. Norwegen oder die Schweiz zum Beispiel, obwohl es bei der Schweiz ja gerade so ein bisschen hakt. Dazu kommen dann Staaten, die näher an die EU ranrücken oder vielleicht sogar EU-Mitglieder werden wollen. Die Ukraine, Moldawien, die Staaten vom Westbalkan. Es kommen aber auch Aserbaidschan und Armenien, die zuletzt gegeneinander Krieg geführt haben. Auch die Türkei ist dabei, die zuletzt gedroht hatte, gegenüber Griechenland militärisch aktiv werden zu wollen. Also, das ist eine ziemlich heterogene Gruppe, eine gemischte Gruppe, die sich da heute in Prag trifft. Alleine die Sitzordnung festzulegen war, wie wir gehört haben, eine knifflige Angelegenheit.
Das Signal soll sein, Geschlossenheit gegenüber Russland zu demonstrieren, aber mit einer solchen Vielzahl an Stimmen, wie soll das gelingen? Abgesehen davon, dass sich die Teilnehmenden ja auch untereinander nicht grün sind. Sie haben schon erwähnt, die Türkei, Griechenland, Zypern. Besteht da nicht die Gefahr, sich zu verzetteln?
Also ich glaube, diese Gefahr besteht durchaus und das wird auch in vielen europäischen Hauptstädten so gesehen, denn es gibt ja schon eine ganze Reihe von Organisationen und internationalen Gesprächsformaten, in denen man sich im erweiterten Rahmen, also über die EU hinaus, treffen kann und das auch regelmäßig tut. Die OECD zum Beispiel oder den Europarat, die NATO. Es gab und gibt durchaus Skepsis und die Frage, was denn dieses neue Format eigentlich bringen soll oder bringen kann. Aber dass jetzt tatsächlich alle, die eingeladen worden sind, auch nach Prag kommen, das zeigt, dass da ein gewisses Interesse vorhanden ist, vielleicht sogar eine Art von Neugier, auch wenn im Moment noch nicht so ganz klar ist, wohin das Ganze am Ende führt.
Aber was ist der Mehrwert dieser Veranstaltung, wenn man überhaupt noch nicht weiß, was man erreichen will?
Also das ist eine berechtigte Frage und ich fange vielleicht mal damit an, was diese neue Organisation nicht sein soll, nämlich so eine Art Trostpflaster für Länder, die in die EU wollen, aber in absehbarer Zeit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufgenommen werden. Albanien, Nordmazedonien sitzen ja schon sehr, sehr lange auf der Wartebank. Bei der Ukraine, Moldawien wird es auch nicht viel schneller gehen. Und da war das klare Signal vorab, diese europäische politische Gemeinschaft ist kein Ersatz für eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union. Was soll sie dann sein? Nun, in erster Linie eine Gesprächsplattform, wie hier im Vorfeld immer wieder betont wurde, die Möglichkeit, auch in kleineren Gruppen oder bilateral zu zweit miteinander zu reden, ohne dass sozusagen diese umstrittenen Fragen wie die EU-Erweiterung oder der Brexit über allem schweben und für schlechte Laune sorgen. Mögliche Themen, die alle angehen, gibt es genug. Energie, Verkehrsverbindungen, Klimaschutz, Migration. Migration, vieles andere mehr. Und es wird natürlich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auch um Fragen der Sicherheit gehen. Das alles ohne feste Tagesordnung und auch ohne den Druck, sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen zu müssen. Das kann ein Vorteil sein, aber es könnte, wenn es schlecht läuft, auch dazu führen, dass Differenzen offen ans Licht kommen. Und das wäre wohl ein ziemlich fatales Signal, wenn diese große europäische Runde am Ende als zerstritten wahrgenommen wird. Denn eigentlich soll es ja heute das Signal der Geschlossenheit geben in Richtung Moskau.
Wenn der Gipfel dann um ist, was passiert mit der neuen europäischen politischen Gemeinschaft? Wird man sich weiterhin regelmäßig treffen? Wird es eine Führung geben, die wer bestimmt? Viele offene Fragen. Gibt es eine Antwort darauf?
Also Fortsetzung folgt, davon denke ich, können wir ausgehen, so ist es jedenfalls vorgesehen, aus dem Umfeld von EU-Ratspräsident Michel, der hier als Co-Gastgeber auftritt. Da heißt es, das Ganze sollte eine regelmäßige Veranstaltung werden, zweimal im Jahr, vielleicht sogar dreimal, ein Austausch auf höchster Regierungsebene und es gibt auch schon Freiwillige, die den nächsten XXL-Gipfel gerne ausrichten möchten. Interessanterweise gehört auch Großbritannien dazu, ganz offensichtlich gibt es also in London doch noch den Wunsch, die Drähte nach Europa trotz Brexit nicht ganz zu kappen.
Stefan Überbach über das neue europäische Projekt, das ein Signal Richtung Russland schicken soll. In Prag soll es gegründet werden heute. Und auf diesem Gründungsgipfel wird auch der Kanzler sein, der zuvor in La Coruña mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez ein Projekt ins Leben gerufen hat, das bisher seinesgleichen sucht. Es geht nämlich um eine Gaspipeline, die spanische und portugiesische Häfen mit Mitteleuropa, vor allem aber auch mit Deutschland verbinden soll. Oliver Neuroth berichtet.
Olaf Scholz wirbt dafür, dass Flüssiggas von der Iberischen Halbinsel unkompliziert nach Mitteleuropa gelangen kann, mit Blick auf die aktuelle Energiekrise. Das Projekt heißt MidCat. Eine Pipeline soll gebaut werden über die Pyrenäen. Doch Frankreich sperrt sich bisher. Scholz und sein spanischer Amtskollege Pedro Sanchez machen Druck. In einem Aktionsplan fordern sie, dass MidCat 2025 fertiggestellt wird. Der Kanzler zeigt sich optimistisch.
Wir haben nicht den Eindruck, dass das ausgeschlossen ist.
Die französische Regierung verweist darauf, dass zwei kleinere Pipelines, die schon existieren, nicht ausgelastet seien. Eine dritte lohne sich kaum.
Manche Verbindungen sind vielleicht nicht jeden Tag wirtschaftlich, aber sie können es jeden Tag werden. Und dann dauert es zu lange, sie zu errichten, wenn die Situation da ist, wo man gewissermaßen aufeinander angewiesen ist und einander helfen will, weil die eingefahrenen Transportinfrastrukturen für bestimmte Gase in diesem Fall nicht funktionieren. Dann braucht man andere.
Scholz warb in A Coruña dafür, dass Spanien und Deutschland gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssten, um die hohen Preise für Gas zu senken. Der Kanzler verteidigte das Projekt seiner Regierung, 200 Milliarden Euro auszugeben, um die Energiepreise für die Menschen abzufedern. Mit Blick auf die europäischen Nachbarn ist das nach Scholz' Worten nichts Ungewöhnliches.
Das ist so, dass sie sich ja einreihen in die Hilfsprogramme, die andere haben. Spanien hat schon sehr lange unterstützt die Preise. Frankreich tut es schon immer. Die Niederlande machen das auch, haben gerade ein neues Programm verkündet. Das gilt eigentlich für alle um uns herum. Sogar wenn wir ein bisschen über die EU hinweg gucken, nach Großbritannien, wir finden das überall. Es gibt niemanden, fast niemanden, der sowas nicht macht. Jedes Programm ist unterschiedlich.
Mehrere EU-Staaten kritisieren Deutschland für sein vergleichsweise großes Hilfsprogramm. Sie werfen Deutschland Wettbewerbsverzerrung vor. Gerade solche Länder, denen es nicht möglich ist, 200 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez dagegen unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung. Wir sind empathisch, können die Situation, der Deutschland gerade ausgesetzt ist, nachvollziehen. Die Effekte, die dieser Krieg auf die deutsche Wirtschaft und die Industrie hat. Außerdem ist Deutschland die führende Volkswirtschaft Europas. Daher ist es in unser aller Interesse, dass es Deutschland wirtschaftlich gut geht. Im Sinne von: Wenn es Deutschland schlecht geht, geht es vielen anderen europäischen Ländern möglicherweise auch schlecht. Dass das nicht alle Regierungen der EU-Mitgliedstaaten so sehen, ist Scholz bewusst. Oliver Neuroth, A Coruña.
Die Flut im Ahrtal hat nicht nur viele Menschen das Leben gekostet. Verloren gegangen ist auch das Vertrauen in die Fähigkeiten der politisch Verantwortlichen. Ob sie die Bürgerinnen und Bürger vor Katastrophen schützen können, zum Beispiel. Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe bringt nämlich scheibchenweise Erkenntnisse darüber, wie die Alarmkette funktioniert hat oder eben auch nicht. Seit der Veröffentlichung von Videos aus der Flutnacht werden allerdings die Rufe nach dem Rücktritt von Innenminister Lewens immer lauter. Darüber spreche ich mit unserem landespolitischen Korrespondenten in Mainz. Wie laut ist der Ruf denn inzwischen tatsächlich, Matthias Zahn? Denn man hört beides. Der Präsident des Landesfeuerwehrverbands hat gesagt, die Videos müssten differenzierter betrachtet werden. Und das spricht ja wohl eher für den Innenminister, oder?
Nun, es steht da Aussage gegen Aussage. Der Landesfeuerwehrverband sagt tatsächlich heute, bei einer großen Evakuierungsaktion im Ahrtal hätte es noch sehr viel mehr Tote geben können. Wenn zehntausende Menschen hätten fliehen wollen, dann hätte es lange Staus gegeben und da wäre die Flut dann drüber gerauscht. Es gibt aber auch Katastrophenexperten, die andere Meinung vertreten, die sagen, es hätte evakuiert werden müssen, gerade in einer Stadt wie Bad Neuenahr-Ahrweiler hätte man damit Leben retten können. Und das sagt ja auch die Opposition.
Und was spricht für die Position der Opposition, dass Lewenz zurücktreten müsse?
Einiges. Also, dass Lewenz kein Lagebild von einer Katastrophe gehabt haben will in der Flutnacht, das ist ganz einfach unglaubwürdig inzwischen. Lewenz wusste von Menschen in Lebensgefahr, die sich vor der Flut aufs Dach gerettet haben. Er wusste von eingestürzten Häusern, von Vermissten. Das Land hatte einen Überblick über die dramatische Lage durch die Berichte aus dem Polizeihubschrauber, der über das Ahrtal geflogen war. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als am Unterlauf der Ahr noch viele Menschen am Leben waren, die später dann jämmerlich ertrunken sind. Und dazu kommt jetzt neu noch der Umgang mit den Flutvideos, die mehr als ein Jahr lang bei der Polizei verschollen waren. Häppchenweise gab es dazu nur die Informationen durch das Innenministerium. Also die Rücktrittsforderungen sind durchaus mit Inhalten hinterlegt.
Der Rechtsausschuss des Landtags tagt am Nachmittag. Was ist da noch zu erwarten?
Da wird es nochmal um diese Polizeivideos gehen, warum die so lange bei der Polizei verschollen waren und damit auch der Staatsanwaltschaft Koblenz nicht vorlagen, die ja in dieser Sache ermittelt. Das Innenministerium hat da ja inzwischen eine Erklärung geliefert. Ein Fehler in der Dokumentation und ein Missverständnis sollen die Gründe sein. Der rheinland-pfälzische Justizminister Mertin wird da heute im Ausschuss Bericht erstatten aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Die Koblenzer Ermittler hatten ja vergangene Woche durchaus säuerlich darauf reagiert, dass ihnen diese Videos erst jetzt mit mehr als einem Jahr Verspätung vorgelegt wurden.
Wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht ein Rücktritt des Innenministers im Moment?
Nicht sehr wahrscheinlich. Roger Lewenz will das Ganze offensichtlich durchstehen und als mächtiger SPD-Landeschef kann er das auch entscheiden. Auf die Frage, ob er zurücktreten wird, hat Lewenz gestern im SWR nicht direkt geantwortet. Das war schon sehr auffällig, sondern er hat gesagt, er wolle sich jetzt um den Wiederaufbau kümmern und den Katastrophenschutz im Land neu ausrichten. Ministerpräsidentin Dreyer hat Lewenz gestern auch ja quasi das Vertrauen ausgesprochen und die SPD in Rheinland-Pfalz hat ja durchaus Erfahrung im Aussitzen von Affären, also Nürburgring, Flughafen Hahn. Nur jetzt diese Flutkatastrophe ist einfach eine andere Kategorie. Mehr als 130 Tote, jetzt diese emotionalen Videos von Menschen in höchster Not am Flutabend. Und Lewenz will da eben keinen Hinweis auf eine Katastrophe sehen in diesen Aufnahmen. Sowas brennt sich ein bei den Menschen. Eine Ministerpräsidentin, von der keine Entschuldigung kommt, die da ganz seltsam kühl wirkt. Und naja, eine Opposition, die eben auch nicht locker lassen wird. Also ausgestanden ist diese Affäre für Dreyer und Lewenz noch lange nicht.
Was würde das denn für die Landesregierung bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel auch das Misstrauensvotum der AfD durchkäme?
Nun, wenn Roger Lewenz als Innenminister verloren ginge sozusagen, ja, dann würde die Ampel wackeln, dann wäre das für die Machtarchitektur in der SPD ein ganz schwerer Schlag und Ministerpräsidentin Dreyer müsste dann einen neuen SPD-Chef sich vermutlich auch suchen und da geht es ja auch um die Frage, wer tritt 2026 an, also das würde eine riesige Unruhe in das komplette Machtgefüge bringen, der SPD, aber auch der Landesregierung. Und natürlich setzt die Opposition darauf und arbeitet weiter dran, Lewenz weiter unter Druck zu setzen.
Matthias Zahn aus Mainz zu den Rücktrittsforderungen der Opposition an Innenminister Lewenz. Niedersachsen wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Eine der Gewinnerinnen wird die AfD sein, nimmt man sich die Umfragen vor. Die Rechtspartei liegt bei mehr als 10% und könnte ihr bestes Ergebnis in einem nördlichen Bundesland überhaupt erreichen. Ansonsten kämpfen vor allem SPD und CDU um Platz 1 der Wählergunst und deren Spitzenkandidaten um den Chefsessel. Auf dem sitzt momentan noch Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD. Aber man hört schon im Hintergrund die Säge seines jetzigen Wirtschaftsministers Bernd Althusmann von der CDU, der Weils Gegenkandidat ist. Torben Hildebrand über zwei, die noch zusammenarbeiten, aber ohne einander viel glücklicher wären.
Wenn Stefan Weil irgendwo auftritt, dann möchte er bodenständig klingen.
Ich begrüße Sie alle mit einem herzlichen niedersächsischen Moin.
Dieses Moin und Stefan Weil, das gehört zusammen. Der Ministerpräsident pflegt sein Image des nahbaren Kümmerers, wann immer es geht. Ein Landesvater, der zuhört, will er sein und kein abgehobener Politiker.
Ich will nichts Besonderes sein, aber ich habe eine besondere Aufgabe. Und die mache ich gerne, aber ohne deswegen die Nase hochzutragen. Und ich hoffe, das kommt an.
Sätze, die Weil seit fast 10 Jahren immer wieder sagt, so oder so ähnlich. So lange regiert er schon in Niedersachsen, erst mit den Grünen, heute mit der CDU. Weil ist bekannt und beliebt, das belegen Umfragen. Doch hat der 63-Jährige auch genügend Energie für eine dritte Amtszeit? Der Herausforderer Bernd Althusmann von der CDU bezweifelt das.
Sich selbstgefällig zurückzulehnen und zu sagen, man will das Ding schon irgendwie in die Zukunft schaukeln, das reicht heute nicht mehr. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes erwarten mehr, sie erwarten Ehrgeiz, sie erwarten eine klare Vision für dieses Land.
Bernd Althusmann und Stefan Weil, seit 5 Jahren sitzen sie gemeinsam am Kabinettstisch. Sie arbeiten relativ geräuschlos zusammen, außer in Wahlkampfzeiten. Althusmann, selbst 55 Jahre alt und alles andere als ein Newcomer, nutzt jede Chance zu betonen, Weil sei amtsmüde.
Ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt für Niedersachsen ein Führungswechsel ansteht. Ich bringe die notwendige Erfahrung mit, aber auch den notwendigen Schwung.
Ich bin gerade im Moment ganz besonders motiviert, muss ich sagen.
In Corona-Zeiten hat sich der Ministerpräsident als Krisenmanager gezeigt. Niedersachsen kam relativ gut durch die Pandemie. Weils Wahlkampfslogan soll das untermauern. Das Land in guten Händen. Der Amtsinhaber hatte sich auf einen relativ gemütlichen Wahlkampf eingestellt. Einfach stillhalten und keine Fehler machen, das, so sagen Sozialdemokraten hinter vorgehaltener Hand, sollte die Strategie sein. Doch dann nahm die Energiekrise ihren Lauf. Die SPD-geführte Ampelregierung im Bund machte nicht immer die beste Figur. Eine Chance für den Herausforderer Bernd Althusmann.
Bei dieser Wahl im Übrigen am 9. Oktober wird auch am Ende über die Ampelpolitik in Berlin entschieden. Bin fest davon überzeugt, dass viele Menschen das jetzt nach 6 Monaten sehr, sehr kritisch sehen.
Weil dagegen bleibt, zumindest nach außen, gelassen.
Wir haben Landtagswahlen und je dichter der Termin dieser Wahlen rückt, desto mehr werden sich die Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen fragen, wer soll bei uns regieren? Denn ganz am Ende geht es bei diesen Wahlen nicht um den Bund, sondern es geht um das Land Niedersachsen.
Während sich Weil im Wahlkampf fast ausschließlich als Politiker zeigt, probiert Althusmann auch immer wieder mit privaten Einblicken zu punkten. Wie kürzlich bei einer Debatte mit Jugendlichen.
Meine jüngste Tochter Tilda wird 12 Jahre alt und sie möchte entweder Tischlerin oder Polizeibeamtin werden.
Schafft es Bernd Althusmann mit Anekdoten und Angriffslust in die Staatskanzlei? Oder verteidigt Stefan Weil seinen Posten? Bis Sonntagabend, 18 Uhr, geben die beiden Spitzenkandidaten alles.
Wir kämpfen und dann gewinnen wir die Landtagswahl, liebe Freundinnen, liebe Freunde.
Wir sind die stärkste Kraft in Niedersachsen. Darum geht es am Ende, am 9. Oktober. Ich danke euch.
Die Wahl in Niedersachsen am kommenden Sonntag und die beiden Spitzenkandidaten, Torben Hildebrandt berichtete. Wenn man hierzulande zum Arzt muss, macht man einen Termin und wartet dann mehr oder weniger lange. Und Ärzte haben ihren hippokratischen Eid geleistet und behandeln jeden. Vielleicht aber auch nicht, denn es gibt Menschen hier in Deutschland, mehrere hunderttausend, die haben keinen geregelten Aufenthaltsstatus. Theoretisch haben sie Anspruch auf medizinische Grundversorgung. Aber praktisch machen davon viele keinen Gebrauch, aus Angst vor Abschiebung nämlich. Claudia Kornmeier hat einen Herzkranken getroffen, der außer seiner Krankheit eben genau dieses Problem hat, die Angst, abgeschoben zu werden.
1993 flüchtete er vor dem Krieg im damaligen Jugoslawien. Vor 5 Jahren hätte er Deutschland verlassen müssen, doch er blieb.
Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Für mich also ist meine Heimat hier in Deutschland. Habe ich hier Freunde, habe ich noch dazu Familien.
Er blieb ohne Aufenthaltstitel. Aus Angst vor den Behörden will er unerkannt bleiben. Ein Leben ohne Aufenthaltstitel bedeutet auch ein Leben ohne Krankenversicherung. Trotz Schmerzen ging er nicht zum Arzt, bis er mit einem Herzinfarkt zusammenbrach.
Ich hatte also öfter so mit schlecht und so. Ich habe selber nie gerechnet, dass ich bekomme Herzinfarkt. Und ich dachte, so wie immer, also mir geht es ein paar Minuten schlecht und danach wird wieder langsam besser.
Für die anschließende Notoperation bekam er eine Privatrechnung. Die weitere Behandlung kann er sich nicht leisten. Theoretisch hat er einen Anspruch darauf, dass der Staat die Kosten übernimmt. Doch den Antrag dafür will er nicht stellen.
Ich habe Angst, das wird weitergegeben zum Ausländerbehörde und das werden mich abschieben.
Die Angst ist begründet, denn das Sozialamt wäre verpflichtet, ihn bei der Ausländerbehörde zu melden. Dagegen klagt er jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und deren Anwältin Sarah Lincoln.
Die Meldepflicht ist verfassungswidrig, weil sie eben Menschen davon abhält, ihr Recht auf Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. Also jeder Mensch hat ein Recht auf eine angemessene Gesundheitsversorgung. Das ist auch Teil der Menschenwürdegarantie.
Doch es sprechen auch Gründe für die Meldepflicht, so der Rechtswissenschaftler Winfried Kluth von der Universität Halle-Wittenberg.
Die Pflicht ist Ausdruck des berechtigten Interesses des Staates, zu wissen, wer sich auf seinem Territorium aufhält. Also normalerweise ist das System ja so, man reist mit einem Visum ein oder man muss sich anmelden. Und das muss jeder.
Denn der Staat habe eine Verantwortung für die Menschen. Um der gerecht zu werden, müsse er wissen, wer sich im Land aufhalte. Ältere Schätzungen gehen davon aus, dass mehrere hunderttausend Menschen ohne Papiere in Deutschland leben. Verantwortung für ihre Gesundheitsversorgung übernehmen aktuell ehrenamtliche Stellen. Sie geben keine Daten an die Behörden weiter, aber sie können nicht jede Behandlung anbieten, erklärt der Arzt Sebastian Schink.
Wo eine Narkose notwendig ist, zum Beispiel, wo ein größeres steriles Feld benötigt wird, wenn man eingreifen müsste, das ist nicht leistbar. Wir können natürlich keine invasiven Untersuchungen, zum Beispiel Magen- oder Darmspiegelungen durchführen, keine Herzkatheter durchführen.
Die Koalition will die Meldepflichten von Menschen ohne Papiere überarbeiten. Wie eine solche Überarbeitung aussehen könnte, ist aber noch unklar. Ebenso, was aus der Klage des Mannes wird. Die steht nämlich noch vor einer zusätzlichen Herausforderung. Da auch Gerichte seine Daten an die Ausländerbehörde weitergeben müssten, klagt er anonym. Doch ob das Gericht das zulässt, ist offen.
Claudia Kornmeier berichtete aus Karlsruhe. Viele, die heute mit Eurowings fliegen wollten, die mussten umplanen. Denn Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Tochter sind zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn, wie stark wirkt sich denn dieser Streik bis jetzt aus?
Also in Stuttgart sind knapp 2/3 der regulären Flüge vom Plan gestrichen, in Düsseldorf 120, ähnlich in Köln. Eurowings hat sich darauf eingestellt, dass rund die Hälfte der Flüge heute nicht klappt. Im Schnitt fliegt Eurowings bis zu 70.000 Passagiere am Tag mit etwa 500 Flügen. Das würde also viele Passagiere heute treffen, aber weniger als zuletzt beim Pilotenstreik der Lufthansa mit 800 ausgefallenen Flügen.
Bei dem Streik geht es nicht um mehr Geld, sondern vor allem um einen Manteltarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen regelt. Was ist denn die Hauptforderung der Pilotengewerkschaft?
Zentral ist für die Gewerkschaft, dass die Piloten entlastet werden. Es geht ihr insbesondere darum, wie lange sie fliegen müssen. Für die Dienste, da gibt es festgelegte Höchstgrenzen, bis zu 13 Stunden am Stück sind legal, im Ausnahmefall auch mal eine Stunde länger. Das ist die sogenannte Flugdienstzeit, von Dienstbeginn bis das Flugzeug wieder steht. Und da kritisiert die Vereinigung Cockpit, das werde regelmäßig bis zum Maximum ausgereizt. Ein Cockpit-Sprecher hat mir gesagt, seit diesem Jahr sei das extrem geworden, dass da versucht werde, immer bis ans Limit zu planen, seit der Flugverkehr wieder so angezogen hat, mit gleichzeitig weniger Piloten. Cockpit fordert mehr freie Tage und eine Stunde weniger Flugdienstzeit, weil die Piloten, die seien einfach zunehmend erschöpft.
Das heißt, in diesem Tarifkonflikt geht es am Ende auch um unsere Sicherheit, wenn wir ins Flugzeug steigen?
So kann man das sagen, ja. Wenn Pilotenfehler, wenn Unfälle passieren, dann ist häufig Ermüdung mit im Spiel. Oft lange Einsatzzeiten. Der Fachbegriff in der Branche ist Pilot Fatigue, also Pilotenerschöpfung. Müdigkeit und Schlafentzug, das zeigt sich immer wieder in Studien. Die wirken wie Alkohol im Blut. Wer 17 Stunden wach ist zum Beispiel, der hat noch eine Aufmerksamkeit wie mit einem halben Promille Blut. Alkohol.
Ja, das kennt man ja von sich selber. Wie gut sind denn die Chancen auf eine schnelle Einigung in diesem Konflikt?
Nicht sehr gut ist meine Einschätzung. Von der Gewerkschaft war der Tenor da ziemlich eindeutig. Man sei noch sehr weit voneinander entfernt. Eurowings habe erst mal ein zweites Sakko angeboten zum Manteltarifvertrag. Also da merkt man schon, die Gewerkschaft fühlt sich nicht ernst genommen, will jetzt über die Gesundheit reden, das ist ein ganz anderes Thema. Eurowings wiederum hat die Forderungen der Gewerkschaft vehement zurückgewiesen, maßlos genannt. Wenn man darauf eingehe, dann seien 20% der Flüge nicht mehr machbar.
Schauen wir zum Schluss an die Börse nach Frankfurt. Gestern hat der DAX mit einem Dämpfer geschlossen. Wie sieht's denn heute aus?
Na, erstmal schien's besser zu laufen. Der DAX ist 1% nach oben geklettert am frühen Vormittag. Aber dann ging's immer langsamer voran. Das Ganze ist ins Stocken gekommen. Einer der wenigen Impulse heute war ein negativer, der unerwartet heftige Auftragsrückgang für die Industrie. Im August minus 2,4% im Vergleich zum Juli. So stark war es seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr. Am Mittag steht der DAX bei 12.480 Punkten, ein Minus von 0,3%.
Vielen Dank, Katharina Fortenbacher-Jahn. Katja Burg war am Mikrofon. Das war SWR aktuell am Mittag.